Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Überfluss. Explosionsartig wachsende Datenmengen stellen die IT auf die Probe. Scheibchenweise. Das Data Stream Processing bändigt die Datenflut im Netz. Intelligenzbestie. Wie im Alltag eingesetzte KI-Systeme sicherer werden. Handy. CSI. Die forensische Untersuchung mobiler Geräte wird standardisiert. Und das digitale Logbuch Sisyphos.
Was haben Sensormessungen, Website-Klicks, Interaktionen mit mobilen Anwendungen, Datenbankänderungen, Aktienhandel oder Finanztransaktionen gemeinsam? Alle werden sie heute voll digital gehandelt und die generierten Daten werden in der Regel nicht mehr in Datenbanken abgespeichert, sondern es wird ein Datenstrom erzeugt, der direkt verarbeitet wird. Das nennt sich Data Stream Processing und mein Kollege Jan Rehm hat sich in der vergangenen Woche auf der Fachkonferenz Flink Forward in Berlin erklären lassen, was es mit dem Data Stream Processing auf sich hat und wo noch Herausforderungen zu meistern sind. Jan, inwieweit kommen denn heute bei all den neuen digitalen Geschäftsmodellen Datenbanken an ihre Grenzen?
Ja, an die Grenze vor allen Dingen der Datenmengen. Wir haben ja geradezu eine Explosion an Daten, Stichwort Big Data. Sie nannten ja auch gerade schon ein paar Beispiele, darunter unter anderem Sensormessungen, bei denen Daten fortlaufend, also kontinuierlich erzeugt werden. Man kann so weit gehen, dass man sagt, in allen technischen Bereichen werden heute rund um die Uhr riesige Datenmengen gewonnen und die wollen verarbeitet werden. Nun könnte man diese Daten in riesigen Datenbanken oder anderen Speichern sammeln und von dort aus weiterverarbeiten, aber, und das ist vor allem bei neuartigen Diensten und Anwendungen einerseits nicht mehr dringend nötig und andererseits dauert es einfach schlicht zu lange. Beispiel Betrugserkennung bei Finanztransaktionen wie dem Online-Banking. Hier müssen die Systeme bereits während der Transaktion erkennen, ob diese legitim ist oder nicht. Also werden die eingehenden Daten direkt während der Übertragung geprüft und verarbeitet. Der Kunde bekommt innerhalb von Sekundenbruchteilen im Webinterface der Bank die Rückmeldung der erfolgreichen Transaktion oder eben nicht.
Ja, und mit dieser direkten Verarbeitung gehen natürlich ziemliche Herausforderungen einher.
Das Data Stream Processing, also die Datenstromverarbeitung, wird überall dort eingesetzt, wo Daten direkt verarbeitet werden sollen, also während sie erzeugt und übertragen werden. Das sind vor allem, aber bei weitem nicht nur, neuartige Internetdienste, wie beispielsweise Fahrdienstvermittler oder auch Handelsplattformen. Bisher wurden deren Daten in Datenbanken oder Speichern abgelegt und erst dann verarbeitet, wenn sie tatsächlich benötigt wurden. Beim Data Stream Processing hingegen werden die Daten noch während des Transfers analysiert und verarbeitet. Es wird sozusagen on the fly Wissen erzeugt. Kostas Tsoumas, Mitgründer und Geschäftsführer des Unternehmens Veverica, erklärt:
Man stellt sich sozusagen permanent diese eine Frage. Und diese Frage wird kontinuierlich beantwortet, während die Daten eintreffen. So wird die Antwort kontinuierlich verfeinert. Das ist einfach ein viel besseres Modell für ein Geschäft, das permanent online ist, als das traditionelle Computermodell.
Eine solche fortlaufend aktualisierte Antwort könnte beispielsweise die über den Fahrpreis eines Ruftaxis sein. Dazu werden beim Fahrdienstvermittler kontinuierlich die Position der Fahrzeuge, die der Kunden, die aktuelle Nachfrage und weitere Daten miteinander abgeglichen. Daraus werden dann Fahrpreis des Kunden und Vergütung des Fahrers flexibel errechnet. So kann der Fahrdienstvermittler seine Fahrzeugflotte und die Fahrer über den Preis steuern und der Kundennachfrage gerecht werden. Wohlgemerkt in nahezu Echtzeit. Kostas Tsoumas.
Es ist ein anderer Ansatz. Wir werten Daten nicht einmal die Woche in irgendeinem Besprechungsraum aus. Wir tun es die ganze Zeit automatisch.
Allerdings ist die direkte Analyse und Verarbeitung von Datenströmen nicht ganz trivial. Ein Problem dabei: Extremwerte sind im Zweifel nur schwer zu erkennen, erklärt Informatikerin Vassili Kalavri von der ETH Zürich.
Es gibt Dinge, die man erst berechnen kann, nachdem man alles gesehen hat. Beispielsweise, wenn man einen Datensatz richtig sortieren will, kann man nicht loslegen, bevor man alle Daten hat. Man kann auch nicht den Median einer Reihe von Zahlen berechnen, bevor man alle Zahlen kennt. Das kann man also nicht auf einem Stream machen oder man kann es im Grunde genommen doch, aber es ist eine ganz andere Art, darüber nachzudenken. Streaming erfordert ein Umdenken. Und so sind einige neue Algorithmen zur Behandlung von Streaming-Daten einfacher zu handhaben. Andere sind wesentlich kniffliger.
Some computations are easier to do, some are more tricky.
So ist beispielsweise die Zuordnung von Ressourcen wie Rechenzeit eine Herausforderung. Während bei einer Datenbankabfrage klar ist, welche Datenmengen in welcher Zeit geliefert werden, kann das bei einem Datenstrom stark variieren. Eine Lösung hat Calavri mit ihrem Softwaremodul SnailTrail entwickelt.
So SnailTrail does performance analysis.
SnailTrail führt eine Leistungsanalyse in Echtzeit von Streaming-Berechnungen durch. Es verwendet selbst einen Streaming-Algorithmus. Es ist also ein Profiler für Streaming-Systeme, der selbst Streaming-Algorithmen verwendet. Das System kontrolliert und steuert die automatische Skalierung. Die Ressourcen, die der Streaming-Prozessor verwendet, werden automatisch angepasst.
Eine weitere Herausforderung ist die Zuverlässigkeit während der Berechnungen beim Data Stream Processing. Fallen Berechnungsknoten aus, laufen die Daten ins Leere. Deswegen ist eine Strategie, alle dieser sogenannten Nodes, die Knoten also doppelt vorzuhalten. Die Fachwelt spricht von der Active Standby Policy. Die verbraucht allerdings auch deutlich mehr Ressourcen, erklärt Marius Frakulis, Informatiker an der Technischen Universität Delft.
If you don't want to do that, then you will have some downtime. The downtime being,
wenn Sie das nicht tun wollen, dann haben Sie einige Ausfallzeiten, nämlich die Zeit, um den Kill-Knoten durch einen neuen zu ersetzen. Es kann eine Sekunde dauern, vielleicht weniger, aber es wird einige Zeit dauern. Die Zeit kann man mit einer Art Puffer überbrücken. Wenn dieser Upstream-Knoten, also die Verbindung zum Downstream, verliert, dann beginnt er seinen Output-Puffer zu füllen. Leert sich der Output-Puffer, stoppt die Verarbeitung und die Input-Puffer fangen an, sich zu füllen. Dies wird als Gegendruck bezeichnet. Damit wird das System so geregelt, dass es nicht außer Kontrolle gerät.
So that the system doesn't go out of control.
Jan, Data Stream Processing ist also eine ziemlich komplexe Angelegenheit, wie wir gehört haben. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wenn Daten nur noch in nahezu Echtzeit verarbeitet werden, wie kann man dann eigentlich noch rekapitulieren, also wieder erinnern, welche Daten es gab und wie sie berechnet wurden?
Ja, das war auch eine der Fragen, die ich mir gestellt habe. Auf dem Fachkongress habe ich mir dann erklären lassen, dass Data Stream Processing nicht unbedingt heißt, dass Daten gar nicht mehr gespeichert werden. Vielmehr könne, wenn gewünscht, der Datenstrom so wie er ist abgespeichert werden, man verliert also keine Daten. Und so kann man dann auch noch Tage später die Situation, die man untersuchen möchte, exakt wiederherstellen. Man spielt sozusagen die Aufzeichnung dieses Datenstroms erneut ein, lässt darauf die Algorithmen laufen, die man hat und beobachtet dann Analyse und Verarbeitung und kann so mögliche Fehler finden oder wonach immer man auch gesucht hat.
Welche sind denn aus Ihrer Sicht zusammengefasst die Vorteile des Data Stream Processings?
Ja, vor allem kann es mit wirklich riesengroßen Datenmengen umgehen. Das sind Datenmengen, die sind jenseits dessen, was ein normaler Verbraucher an Daten jemals haben wird. Und dabei bringt dieses Data Stream Processing außerdem schneller Ergebnisse von Analysen und Berechnungen hervor. Die Möglichkeiten, ja, Anpassung und Änderung der Algorithmen im laufenden Prozess anzuwenden, die ist gegeben. Und man sieht auch direkt die Auswirkungen dieser Änderungen. Außerdem soll das Data Stream Processing dabei deutlich ressourceneffizienter sein als herkömmliche datenbankbasierte Methoden und auch besser skalieren können. Also man kann die Ressourcen wachsen oder schrumpfen, je nach Bedarf der Verarbeitung.
Wird also Data Stream Processing die herkömmlichen Methoden der Verarbeitung riesiger Datenmengen ablösen?
Auf absehbare Zeit gesehen ist das eher unwahrscheinlich, denn vor allem in Großunternehmen, die verwenden ja heute gigantische Datenbanksysteme und die werden nicht von jetzt auf gleich umsteigen. Einige werden das auch gar nicht müssen, weil denen die Verarbeitungszeiten von Minuten, teilweise Stunden völlig ausreicht. Allerdings sind die Vorteile des Data Stream Processings in der heutigen immer schneller agierenden Digitalwelt natürlich sehr überzeugend. Daher denke ich, dass auf einen längeren Zeithorizont gesehen, ja, das Data Stream Processing die Regel sein wird, also Datenbankanwendung in vielen Fällen abgelöst, aber nicht in allen Fällen abgelöst haben wird, falls es bis dahin nicht schon eine deutlich weiterentwickelte Methode geben wird.
Über das Data Stream Processing sprach ich mit Jan Rehm. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF Forschung.
Neuronale Netze und Methoden des maschinellen Lernens haben ja längst Einzug in die Fabriken und Büros gehalten und immer mehr Entscheidungen trifft dort nicht mehr der Mensch, sondern die künstliche Intelligenz. Doch auch KI-Software kann fehlerhaft sein. Sie kann also falsche Entscheidungen fällen. Und deshalb muss sie kontrolliert werden. Am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart haben Forscher und Praktiker auf einer Konferenz am Dienstag dieser Woche diskutiert, welche Ansätze dafür erfolgreich sind. Peter Welchering hat die Veranstaltung für Sie besucht.
Manchmal muss man gar nicht weit gehen, um mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz konfrontiert zu sein. Beim Einkaufen zum Beispiel. Wie Dr. Andreas Wolf, Geschäftsführer der KI-Schmiede RoboMotion, erklärt.
Wenn man durch die Supermärkte läuft, dann sieht man immer, die Koteletts sind schön ausgerichtet in der Packung. Das ist für den Menschen eine sehr einfache Aufgabe. Für einen Roboter ist das eine sehr schwierige Aufgabenstellung, weil die Form der Koteletts nicht immer exakt definiert ist. Wo der Knochen ist, ist schwierig zu erkennen für einen starren Algorithmus.
Software mit künstlicher Intelligenz steuert in diesem Fall den Verpackungsroboter. Und der soll die Kotelett so in die Verpackung für die Supermarkt-Tiefkühltruhe hineinlegen und die Folie verschweißen, dass die schöne, saftige Kotelettseite nach oben zeigt. Dank künstlicher Intelligenz können die Roboter mehrere tausend Artikel in unterschiedlichen Kartons erkennen und automatisch auf die richtige Palette oder an den richtigen Platz im Hochregallager bringen. Wenn der Roboter hier aber mal einen Fehler macht und eine Palette im Hochregallager verstellt oder statt Sekt Pakete mit Weichspüler ausliefert, dann wird's peinlich und unter Umständen teuer für den Logistikunternehmer. Deshalb muss die künstliche Intelligenz ständig kontrolliert werden. Entscheidet sich die KI-Software falsch und verwechselt zum Beispiel Sekt mit Weichspüler, muss nachvollzogen werden, wie diese Fehlentscheidung zustande kam. Dafür werden zwei ganz unterschiedliche Methoden eingesetzt. Zum einen schauen die KI-Entwickler dann nach, mit welchen Daten die KI-Software gefüttert wurde und dann die falsche Entscheidung traf. Der Informatikprofessor Marco Huber vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart beschreibt das dahinterliegende Prinzip so.
Man möchte einfach nur sagen, für den Eingabedatenpunkt X erzeugt das neuronale Netz eine Ausgabe Y und wie hängen diese beide zusammen? Und das macht man dann eben für jede das Ein- und Ausgabepaar, wie für die Eingabe zu einer bestimmten Ausgabe.
So kann dann etwa erkannt werden, dass die gelieferten Sensordaten falsch erfasst wurden. Im Fall des Transportroboters waren es die von einer Kamera gelieferten Bilder. Die waren vielleicht überbelichtet oder unscharf. Waren die Eingabedaten jedoch in Ordnung, müssen die Entwickler weitersuchen. Dann müssen sie die KI-Software insgesamt analysieren. Das fällt bei komplexen neuronalen Netzen mit Millionen von Neuronen und mehreren tausend Entscheidungspunkten nicht leicht. Marco Huber.
Man versucht das Modell als Ganzes zu verstehen. Man bildet gewissermaßen ein Stellvertretermodell, das parallel zum neuronalen Netz agiert. Und dieses Stellvertretermodell ist dann wieder erklärbar. Das kann ein Regelsystem sein, das kann ein Entscheidungsbaum sein, der eben so trainiert wird, dass er das neuronale Netz möglichst gut in seinen Entscheidungen nachbaut, aber für den Menschen eben nachvollziehbar ist.
Bei einem Entscheidungsbaum werden die einzelnen Entscheidungspunkte Stück für Stück nachgezeichnet. Hat das Paket die Form eines Würfels, ja oder nein? Hat das Paket Quaderform, ja oder nein? So hangelt sich die KI-Software und bei der Fehlersuche eben auch der Entwickler von Entscheidungspunkt zu Entscheidungspunkt. Diese Entscheidungspunkte können auch mit einem ganz einfachen Computerprogramm, das nur Ja- oder Nein-Entscheidungen kennt, nachgebaut werden. Durch solche Prüfungen werden die Berechnungen und Entscheidungen von Software mit künstlicher Intelligenz transparent und nachprüfbar.
Wenn die KI-Software Fehler macht, Peter Welchering berichtete. Ja, sie darf ja in keinem Krimi mehr fehlen, die Szene, in der das Handy eingesammelt und der Kriminaltechnik übergeben wird. Das Handy ist ein wichtiger Zeuge. Aber wie es tatsächlich von den Forensikern befragt und untersucht wird, das wird selten gezeigt. Das liegt natürlich vor allem daran, dass es meist langwierige und komplizierte technische Vorgänge sind, bei denen auch in echt wenig Spannendes zu beobachten ist, bei denen aber Spuren leicht zerstört und verändert werden können. Um die Qualität dieser forensischen Untersuchungen mobiler Endgeräte kümmert sich nun ein Forschungsprojekt mit 19 Partnern aus 15 Ländern der EU. Es heißt 4Mobile und Professor Dirk Pawlaschczyk von der Hochschule Mittweida hat mir erklärt, womit sich das Projekt beschäftigt.
Unser Projekt beschäftigt sich eigentlich mit drei Schwerpunkten. Zunächst einmal geht es darum, dass wir neue Werkzeuge entwickeln wollen, die wir den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen, um sie bei der Aufnahme, Analyse und Auswertung von Mobilfunkdaten letztlich zu unterstützen. Der zweite Bereich, um den es uns geht, ist die Standardisierung. Wir wollen einen gemeinsamen europäischen Standard für die forensische Untersuchung von Smartphones oder mobilen Endgeräten etablieren. Wir haben nun 3 Jahre Zeit, den ersten Schritt für einen gemeinsamen europäischen Standard im Prinzip zu schaffen, indem wir ein europäisches Normungskomitee zunächst einmal gründen und daraus dann später vielleicht einen europäischen oder ISO-Norm entwickeln können. Ja, und der dritte Teil ist im Prinzip das Training. Das heißt, mit den Werkzeugen, die wir im Rahmen des Projekts entwickeln und den Standards, wollen wir natürlich dann anschließend auch die Polizeien ausstatten in ganz Europa. Und dafür haben wir spezielle Trainings, die begleitend also zu den technologischen Entwicklungen dann zum Einsatz kommen sollen.
Ein Hauptpunkt ist ja die forensische Untersuchung von eben mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Können Sie nochmal erklären, was genau forensische Untersuchung bedeutet?
Die digitale Forensik gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten. Wenn wir jetzt aber die Forensik für mobile Geräte betrachten, so ist das noch ein relativ neues und sich sehr schnell veränderndes Gebiet. Der offensichtlichste Unterschied bei einem mobilen Gerät ist, dass es eben mobil ist. Mobiltelefone sind sich ihrer Umgebung viel mehr bewusst. Das heißt, wir haben Ortungsfunktionen mit GPS, die wiederum Spuren auf dem Telefon hinterlassen und den darauf laufenden Anwendungen. Auf der anderen Seite führt natürlich diese Konnektivität auch zu Problemen für den Ermittler. Beispielsweise gibt es bestimmte Sicherheitsfunktionen bei den Geräten, die es erlauben, aus der Ferne die Daten auf dem Gerät zu löschen oder zu sperren. Und ein Problem, mit dem wir seit nunmehr einigen Jahren zu kämpfen haben, ist das Problem, dass zunehmend eben die Hersteller zur Vollverschlüsselung der Geräte übergehen. Und das ist natürlich auch eine weitere Herausforderung.
Sie haben gesagt, die digitale Forensik für, normale Computer gibt es schon lange. Neu ist eben halt dieser Aspekt der mobilen Geräte. Sind dafür dann auch neue Methoden und Techniken erforderlich?
Tatsächlich ist es so, dass wir zunächst einmal das Ziel haben bei der Untersuchung, dass wir eine möglichst 1:1 Kopie des Telefonspeichers erhalten, die wir dann anschließend forensisch untersuchen können. Das heißt, um an die Kommunikationsprotokolle, Kontaktdaten, Daten von Messenger-Diensten, Videos und Bilder zu gelangen, müssen wir zunächst einmal irgendwie den Datenspeicher auslesen. Meist aber ist es so, dass die Handys eben nicht entsperrt sind oder sogar verschlüsselt. Und das stellt uns natürlich für besondere Herausforderungen. Und ein Beispiel ist, dass wir eben bekannte Schwachstellen oder Hintertüren von bestimmten Mobilfunkgeräten nutzen, um dann im besten Fall auf die Daten zugreifen zu können. In vielen Fällen gelingt das momentan noch sehr häufig über die sogenannte Debugging-Schnittstelle des Telefons. Das heißt, die ist eigentlich zur Fehlersuche gedacht und zur Entwicklung von Anwendungen. Und über die kann man aber auch relativ leicht ein Image erstellen, also eine Kopie des Mobiltelefons. Wenn das nicht alles zu kurz greift oder nicht funktioniert, dann muss man gegebenenfalls sogar zur sogenannten Chip-Off-Technik greifen. Das heißt, bei diesem Analyse- und Extraktionsverfahren werden tatsächlich die Flash-Memory-Chips aus dem Gerät abgelötet und im Anschluss in einem speziellen Gerät bzw. mit spezieller Software ausgelesen.
Sie haben ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs auch erzählt, dass das Ziel von Formmobile ist, einen EU-weiten Standard für die Forensik von eben diesen mobilen Endgeräten zu erstellen. Was soll denn dieser Standard umfassen? Wie soll der aussehen?
Letztlich geht es darum, dass wir die komplette Beweiskette von der Sicherstellung des Mobiltelefons über die Analyse und Auswertung bis hin zum Gerichtsverfahren vereinheitlichen und die Schritte dorthin im Prinzip auf einen einheitlichen Stand bringen.
Geht es in Formmobile auch um juristische oder administrative Fähigkeiten, die die Beteiligten lernen oder verbessern können?
Hauptsächlich geht es darum, dass wir bestimmte juristische Fehler vermeiden. Deswegen auch einen Standard und ein einheitliches Vorgehen beschreiben möchten, um damit eben auch so viel wie möglich Verfahrensfehler, die vielleicht bei der Beweismittelaufnahme und Spurenauswertung entstehen können, von vornherein auszuschließen.
Das war Dirk Pawlaszczyk von der Hochschule Mittweida über die forensische Untersuchung von mobilen Endgeräten.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 18435.
Na, Knacki, rufst du mit oder ohne an?
Ohne Video, Dicker, und auch sonst nie ohne.
Das meine ich nicht. Mit Quellen, Dicker, Ü oder ohne?
Seit wann sprichst du so gestellt, Dicker? Bundestrojaner heißt das.
Jetzt hast du es gesagt. Bundestrojaner hast du gesagt.
Und?
Panterei. Jetzt bist du im Echtzeitüberwachungsstream.
Welchen Tiger, Panther willst du waschen?
Du Bildungsbürger. Das ist altgriechisch. Alles fließt.
Alles streamt. Wenn wenigstens irgendwas streamen täte, meine Boardgames hakeln wie bekloppt, spiele schon lange nicht mehr.
Dann halt lieber noch einen Moment die Füße still.
Warum?
Du bist sonst schuld.
Woran?
Am Rechtsterror.
Ich?
Genau, weil Gamer wie du, die machen irgendwas mit Internet. Deswegen müssen die alle überwacht werden. Denn das Internet ist immer schuld an allem.
Wer hat das gesagt?
Zensursula, schon vor 100 Jahren.
Ach. Mal das Telefon schuld oder die Autobahn.
Hängt mit Glauben und Wissen zusammen. Autobahnen glauben alle zu kennen.
Ich wette, die meisten glauben, dass ihnen da nichts passiert, weil ihnen noch nie was passiert ist auf der Autobahn. Und woher wissen viele, dass Computer und Internet so schlimm sind?
Weil da allen schon irgendwas passierte. Alle sind wenigstens schon mal abgestürzt oder haben sich mal einen Trojaner eingefangen oder sowas.
Wegen der offenen Sicherheitslücken. Warum macht niemand die endlich mal dicht?
Wegen der Sicherheit, weil man Lücken für Bundestrojaner braucht.
Warum reden wir schon wieder darüber, Dicker? Kommt mir vor wie eine Sisyphos-Arbeit.
Oder Sisyphus.
Ist doch egal.
Sisyphos ist der Grieche mit dem Stein. Sisyphus soll der Hofnarr von Marc Antonius gewesen sein, dem alten Römer, der mit Kleopatra. Aktuell passt ja beides.
Kleopatra? Die Römer verschlüsselten schon mit GNU-PG?
Oh, Knacki, dann hatten die Römer sogar WLAN.
Echt jetzt?
Na klar hatten die WLAN. Oder hast du gelesen, dass Archäologen unterm Forum Romanum ein historisches Netzkabel fanden?
Dicker, mit solchen Hate-and-Fake-Posts diskriminierst du Kleopatra, eine Politikerin. Ich muss das jetzt melden, dem Ministerium für Wahrheit.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Apple, Google und Amazon sind weiterhin die wertvollsten Marken der Welt. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Die drei großen Technologiefirmen, Apple, Google und Amazon, stehen auf der aktuellen jährlich veröffentlichten Rangliste der Marktforschungsfirma Interbrand ganz oben. Microsoft liegt auf Platz 4. Erst dahinter folgt etwas abgeschlagen auf Platz 5 Coca-Cola. Zwar legen Wettbewerbshüter verstärkt ein Augenmerk auf die Marktmacht der Konzerne, doch das hat deren Wert bisher nicht vermindert. Für Apple beispielsweise gibt Interbrand einen Markenwert von 234 Milliarden Dollar an.
Die EU-Kommission geht gegen den Chiphersteller Broadcom vor.
Die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager hat dem US-Konzern eine wettbewerbswidrige Nutzung seiner Marktmacht vorgeworfen. In Verträgen Broadcoms mit seinem Hauptkunden seien Klauseln enthalten, die den Kunden gewisse Rabattvorteile oder den Zugang zu neuen Technologien nur einräumen, wenn sie bestimmte Komponenten ausschließlich von Broadcom beziehen. Die Kommission erließ eine einstweilige Anordnung gegen Broadcom, solche Praktiken sofort zu stoppen. Vestager setzte dem Konzern eine Frist bis Mitte November, um bestehende Verträge anzupassen. Broadcom ist der weltweit größte Anbieter von Chipsätzen für Digitaldecoder, Modems und WLAN-Geräte. Bereits im Sommer hatte die EU-Kommission wettbewerbsrechtliche Untersuchungen gegen Broadcom eingeleitet. Diese sind noch nicht abgeschlossen. Einstweilige Maßnahmen kann die EU bereits verhängen, wenn es schon auf den ersten Blick Anhaltspunkte gibt, dass der Wettbewerb dringend geschützt werden muss.
Eine große Plattform für Kinderpornografie im Darknet wurde gestoppt.
Es handelt sich um eine Seite namens Welcome to Video. Über sie wurden weltweit kinderpornografische Bilder und Videos gegen Bezahlung verbreitet. Sie funktionierte laut Angaben der US-Justiz auf anonymer Basis mit Hilfe des Kryptogeldes Bitcoin. Aufgedeckt wurde die Plattform schon im März 2018. Ermittler aus den USA, Südkorea, Deutschland und weiteren Staaten waren an dem Coup beteiligt. Allerdings gaben sie das erst jetzt bekannt, um Zeit für weitere Untersuchungen zu gewinnen. Mittlerweile wurden 338 Nutzer festgenommen, angeklagt und zum Teil auch verurteilt, darunter der mutmaßliche Betreiber der Website, ein 23-jähriger Südkoreaner. Um dem Betreiber der Seite und dem Standort des Servers auf die Spur zu kommen, hatten die Beamten Tausende von Bitcoin-Transaktionen im Netz analysiert und rückverfolgt. Die Ermittler stellten rund 8 Terabyte an Daten sicher, darunter rund 250.000 kinderpornografische Videos.
Die Gesellschaft der Digitalwährung Libra ist gestartet.
Schon vor Monaten hatte Facebook angekündigt, 2020 eine eigene Digitalwährung namens Libra einführen zu wollen. Anfang der Woche ist nun in Genf die Libra Association gegründet worden. Sie soll die Digitalwährung verwalten. Zum Start schlossen sich 21 Unternehmen als Gründungsmitglieder der neuen Gesellschaft an. Neben der Facebook-Tochter Calibra gehören unter anderem Spotify, Uber und Vodafone dazu. Andere Finanzdienstleister und Handelsplattformen wie PayPal, Mastercard, Visa, eBay und die Online-Reisefirma Booking Holdings hatten ursprünglich auch Interesse an Libra gezeigt. Sie stiegen aus dem Kreis der potenziellen Partner aber wieder aus.
Libanesen verhindern eine Steuer auf WhatsApp-Anrufe.
Die Regierung des Libanon wollte für die Nutzung von Voice-over-IP-Diensten eine besondere Steuer erheben. Das Anrufen per WhatsApp hätte dann für die Nutzer einen Aufschlag von bis zu 6 US-Dollar auf die monatliche Mobilfunkrechnung bedeutet. Allerdings gab es kurz nachdem die Regierung ihre Pläne angekündigt hatte, im Libanon die größten Demonstrationen seit Jahren. Die Menschen blockierten Straßen, um gegen die neue Steuer zu protestieren. In der Hauptstadt Beirut kam es laut Medienberichten zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei, mit Dutzenden Verletzten auf beiden Seiten. Wenige Stunden später verfügte der libanesische Premierminister Saad Hariri, die Steuerpläne wieder fallen zu lassen.
Für Katholiken gibt es jetzt einen smarten Rosenkranz.
Der Vatikan hat ihn in Zusammenarbeit mit Acer vorgestellt. Es handelt sich um ein smartes Armband, ein sogenanntes Wearable namens E-Rosary, das vor allem jungen Nutzern dabei helfen soll, das Beten des Rosenkranzgebetes zu lernen. Dafür verbindet sich das Gerät mit einer Smartphone-App, die durch verschiedene Gebete führt. Wenn sich der Nutzer mit der Hand bekreuzigt, an deren Gelenk das E-Rosary sitzt, startet über die zugehörige App automatisch das Rosenkranzgebet. E-Rosary gehört zu Click to Pray. Das ist die offizielle Gebets-App des Popes Worldwide Prayer Network, ein soziales Netzwerk für religiöse Menschen, bei dem auch Papst Franziskus ein Konto haben soll.
Sternzeit, 19. Oktober. Orion und Halley sind zurück. Nach Mitternacht klettert das berühmte Wintersternbild Orion über den Osthorizont. Zu Beginn der Morgendämmerung steht es dann schon am Südwesthimmel, begleitet von den wunderbar hellen Sternbildern Stier, Fuhrmann, Zwillinge und dem kleinen und großen Hund. In den kommenden Nächten huscht aus Richtung Orion kommend auch die ein oder andere Sternschnuppe über das Firmament. Beim Maximum am Montag und Dienstag sind bis zu 2 Dutzend Meteore pro Stunde zu sehen. Die leuchtenden Teilchen sind sehr schnell. Sie bewegen sich mit rund 220.000 Kilometern pro Stunde. Die Erde kreuzt jetzt die Bahn eines Kometen, der dort etwas Staub, Geröll und Eis verloren hat. Die Steinchen, die als Orioniden am Himmel aufflammen, könnten keinen berühmteren Ursprungskörper haben. Sie stammen vom Kometen Halley, der zuletzt 1986 durch das innere Sonnensystem gezogen ist. Derzeit steht er im Kopf der Wasserschlange unterhalb des Krebses. Er ist im Moment 35 Mal weiter von der Sonne entfernt als die Erde, also schon weit jenseits der Neptunbahn. Aber für alle Kometenfreunde gibt es eine gute Nachricht. Ende 2023, in nur noch 4 Jahren, wird Halley wieder Kurs Richtung Sonne nehmen. 2061 leuchtet er dann strahlend schön am Himmel. Bis es soweit ist, muss man, wenn man den Halley oder zumindest Teile von ihm beobachten will, mit den Sternschnuppen der Orioniden vorlieb nehmen. In den kommenden Nächten zwischen 1 Uhr und der Morgendämmerung.
Gleich nach den Nachrichten gibt es Streitkultur im Deutschlandfunk. Die strittige Frage heißt heute: Braucht die Literatur Political Correctness? Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.